Feuerfang, der philosophische Frauenpodcast von und mit Moria Heckel.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten und neuen Podcast-Folge des philosophischen Frauenpodcasts. Vielleicht ist es hörbar, ich bin so ein bisschen angeschlagen gerade. Und mir war es aber ganz doll wichtig, trotzdem jetzt diese Podcast-Folge zu veröffentlichen. Ich hänge ja immer so ein bisschen hinterher mit meinem Marketing und ich habe einen neuen Online-Kurs rausgebracht, Ursprung. Und über die Kernsubstanz, aus der Ursprung entstanden ist, möchte ich heute in der aktuellen Podcast-Folge unbedingt sprechen. Und tatsächlich dockt es so ein bisschen an all die Themen, die die letzten Podcast-Folgen so intensiv mitgestaltet habt. Falls ihr noch nicht reingehört habt, guckt unbedingt in die Podcast-Folge rund um die Wechseljahre aus philosophischer Perspektive und um das Thema Generationenkonflikte. Und ja, jetzt nehme ich euch einfach mit in diesen Hasenbau rund um die weibliche Zyklik, weil das ist mir ein absolutes Kernanliegen. Dieser Titel Ursprung sagt es eigentlich schon und ich denke, in der Podcast-Folge wird sich gut aufklären, dass ich damit nicht meine Frauen sind Ursprung im Sinne einer Fruchtbarkeitsmitgestaltung, sondern in einem viel, viel weiteren Sinne. Und in diesen Bereich möchte ich euch gerne heute mit entführen. Es ist ja so, dass die weibliche Zyklik in unserer Kultur entweder biologisch, medizinisch oder therapeutisch betrachtet wird. Und es erscheint dann als ein hormoneller Ablauf, als Fruchtbarkeitsrhythmus, als Quelle möglicher Beschwerden oder als etwas, das durch Wissen, Selbstbeobachtung und geeignete Methoden besser gemanagt werden kann. Und diese Perspektive hat natürlich ihren Wert, ne? Sie kann helfen, körperliche Symptome einzuordnen, Zyklusphasen bewusster wahrzunehmen und Frauen auch aus einem Zustand bloßer Unkenntnis herauszuführen. Und trotzdem bleibt die einfach tatsächlich zu eng, weil wenn der weibliche Zyklus ausschließlich über Hormone, über Fruchtbarkeit, über Leistungsfähigkeit, über Beschwerden beschrieben wird, wird seine eigentliche Beziehungsqualität kaum sichtbar. Die zyklische Bewegung der Frau wird dann zwar anerkannt, aber noch nicht wirklich verstanden. Sie wird als etwas betrachtet, das berücksichtigt werden muss, damit die Frau im bestehenden Alltag besser funktioniert, damit der Maßstab dann aber trotzdem derselbe bleiben kann. Also die Frau soll sich selber besser kennen, um wieder bestmöglich reibungslos in ein gesellschaftliches System zu passen, das in seiner Grundstruktur nicht zyklisch, sondern linear, leistungsorientiert und weitgehend eben männlich geprägt ist. Und eine tiefere Betrachtung beginnt an einer ganz anderen Stelle. Die fragt nämlich nicht nur, wie kann eine Frau ihren Zyklus besser regulieren? Sie fragt, was zeigt sich eigentlich in dieser Zyklik als reale Kompetenz und Fähigkeit? Welche Form von Wahrnehmung, Beziehungsgestaltung, Differenzierung und grundlegende Sozialkompetenz wird durch den monatlichen Wandel eigentlich möglich? Und warum wird gerade das, was Frauen in bestimmten Zyklusphasen als Verunsicherung, Wut, Rückzug oder Zweifel erleben, so selten als Ausdruck einer ernstzunehmenden Kompetenz verstanden? Der Begriff Ursprung verweist in diesem Zusammenhang nicht nur auf körperliche Fähigkeiten, also Leben zu empfangen, zu tragen und zu gebären. Er verweist auf eine umfassende weibliche Gestaltungskraft. Frauen sind nicht nur im biologischen Sinne ursprungsgebend. Sie besitzen durch ihre zyklische Organisation eine besondere Fähigkeit, Beziehungen immer wieder neu zu prüfen, zu bewegen, zu vertiefen und an notwendige Wandlungen heranzuführen. Und diese Fähigkeit ist gegenwärtig gesellschaftlich nur ganz unzureichend beschrieben, finde ich, kaum abgefragt und häufig sogar pathologisiert. In den letzten Jahren ist ja das Thema Zyklusbewusstsein sichtbarer geworden. Also es gibt Zyklusprogramme, Zyklus-Apps, Kurse, Journals, Coaching-Angebote und eine wachsende Sprache für Menstruation, PMS, Eisprung, Hormone, Fruchtbarkeit und weibliche Lebensrhythmen. Und diese Entwicklung ist grundsätzlich wertvoll. Sie endet aber an vielen Stellen ein Schweigen, das Frauen über Generationen geprägt hat. Und das ist zutiefst wertvoll. Und gleichzeitig ist, finde ich, kritisch zu hinterfragen, ob diese neue Sichtbarkeit bereits eine wirkliche Bewusstseinsveränderung bedeutet. Weil nicht überall, wo heute Female Empowerment oder Zyklusbewusstsein draufsteht, ist auch ein ernsthaftes Interesse an weiblicher Kompetenz, weiblicher Autonomie und weiblicher Beziehungsgestaltung vorhanden. Vieles bleibt oberflächlich. Manchmal wird der Zyklus lediglich als neues Marketingfeld entdeckt. Manchmal wird die Frau nur freundlicher, moderner oder spiritueller dazu eingeladen, sich weiterhin bitte bestmöglich selbst zu optimieren. Und besonders problematisch ist, dass viele Angebote die Grundannahmen nicht verlassen. Der weibliche Zyklus ist am Ende eigentlich im Kern doch ein Problem, was man irgendwie verstehen und dann kontrollieren muss. Frauen lernen damit, ihre Phasen zu tracken, ihre Energie besser einzuteilen, ihre Beschwerden zu lindern und ihre hormonellen Schwankungen zu erklären. Und all das kann hilfreich sein, aber es reicht eben nicht, wenn die tiefere Frage nicht gestellt wird, welche Qualität entsteht gerade dadurch, dass Frauen in dieser monatlichen Zyklik sind. Und solange der Zyklus eben primär als etwas gilt, das verwaltet werden muss, bleibt die Frau in einer defizitären Position. Sie ist dann diejenige, deren Körper schwankt, deren Emotionen wechseln, deren Leistungsfähigkeit nicht gleichmäßig ist und in deren inneren Bewegung erfordert, dass da was bestmöglich kontrolliert werden muss. Die entscheidende Umkehrung besteht darin, die Zyklik nicht zuerst als Instabilität, sondern als eine andere Form der rhythmischen Intelligenz zu betrachten. Also die Frau als schlechteren Mann zu sehen, ist wirklich ein verborgenes Grundproblem und ein wesentlicher Grund dafür, dass weibliche Zyklik so häufig missverstanden wird, liegt in der kulturellen Perspektive, aus der die Frau über lange Zeit betrachtet wurde. Unsere Gesellschaft ist in ihren Machtstrukturen, in ihren Arbeitsrhythmen, in medizinischen Modellen und in Leistungsnormen stark männlich geprägt. Das bedeutet nicht, dass ich damit meine, Männer sind schlecht und Frauen besser. Es bedeutet, dass der Maßstab, die Norm, an dem Menschen gemessen werden, historisch überwiegend an männlicher Körperlichkeit, männlicher Biografie und männlicher Funktionsweise orientiert wurde. Und die Frau erscheint in solchem Rahmen leicht als Abweichung. Sie ist dann nicht einfach die Frau, sondern ein Mensch, dessen Körper nicht so konstant, nicht so linear, nicht so dauerhaft verfügbar ist wie das männliche Idealbild. Ihre Zyklik wird dadurch zwangsläufig zu einer Störung des Systems, das ja eine bestimmte Art von Gleichförmigkeit erwartet. Ihre Blutung wird zur Unterbrechung, ihre zweite Zyklushälfte wird zur emotionalen Schwierigkeit. Ihre Wechseljahre werden zum Verlust, ihre Mutterschaft wird zur Belastung des Arbeitsmarktes, ihre zyklische Wahrnehmung wird zur Unberechenbarkeit. Und das lässt sich, finde ich, mit einem sehr einfachen Bild verdeutlichen, was ich total gerne mit meinen Schülerinnen verwende, nämlich, wenn man einen Fuchs daran misst, ob er ein guter Adler ist, wird man zwangsläufig zu dem Ergebnis kommen, dass der Fuchs versagt. Er fliegt nicht, er baut kein Horst, er bewegt sich nicht wie ein Adler. Doch das Problem liegt ja hier nicht beim Fuchs und auch nicht beim Adler, sondern einfach bei einem grundlegend falschen Bild, bei einem falschen Maßstab. Und ähnlich verhält es sich, wenn Frauen an männlich geprägten Kriterien gemessen werden. Dann erscheint sie entweder als weniger stabil, weniger rational, weniger verlässlich oder weniger belastbar. Aber diese Bewegung entsteht nur, wenn sie ihre spezifischen Qualitäten nicht als eigene Qualitäten erkannt haben. Und die Frage darf also nicht lauten, wie wird die Frau ein besserer Mann? Die Frage muss lauten, welche Kompetenzen entstehen gerade aus weiblicher Körperlichkeit, weiblicher Zyklik und weiblicher Beziehungsqualität. Und um die weibliche Zyklik jetzt wirklich aus einer anderen Perspektive greifen zu können, um sie tiefer zu verstehen, braucht es schlicht und ergreifend ein anderes Denkmodell als ein rein kausal-analytisches. Die Grundstruktur der klassischen chinesischen Medizin bietet hierfür eine wertvolle Grundlage, wenn man sie nicht auf moderne TCM-Schemata reduziert, sondern als Ausdruck eines älteren philosophischen Konstrukts versteht. Und dieses Denken beschreibt Lebendigkeit nicht primär als statischen Zustand, sondern als fortlaufenden Wandel. Also alles Lebendige befindet sich in einem Prozess von Werden und Vergehen. Alles, was ist, ist zugleich in Beziehung zu dem, was es, was auch nicht ist. Also anders gesagt, Lebendigkeit entsteht aus der Gleichzeitigkeit von Verbindung und Trennung. Ein Mensch ist nie nur ein in sich abgeschlossenes Einzelwesen, er ist auch immer in Beziehung zu anderen Menschen, zur Umgebung, zu Nahrung, zu Sprache, zu sozialen Räumen, zu Erinnerungen, zu Zukunftsbildern. Und gleichzeitig muss er sich unterscheiden können. Er muss wissen, wo er beginnt und wo er endet, was zu ihm gehört und was nicht, wo Beziehung nährt, welche überfordert, wo Öffnung möglich ist und wo Abgrenzung notwendig wird. Und diese Dynamik von Verbindung und Trennung ist keine abstrakte Theorie. Sie zeigt sich in jedem alltäglichen Vorgang. Also wer was isst oder trinkt, verbindet sich mit etwas aus der Umgebung und trennt sich zugleich von anderem. Wer einem Menschen zuhört, verbindet sich mit dessen Ausdruck und trennt sich auch in diesem Moment von anderen Möglichkeiten. Wer sich für Beziehung, einen Beruf, ein Kind oder eine Aufgabe entscheidet, verbindet sich mit einer Richtung und lässt zugleich andere Möglichkeiten zurück. Und die weibliche Zyklik macht diese Grunddynamik in besonderer Weise sichtbar. Der Zyklus ist hier nicht bloß eine biologische Wiederholung, sondern ein rhythmisches Durchwandern verschiedener Beziehungsqualitäten. Und die erste Zyklushälfte, Verbindung, Öffnung und Beziehungsangebot, sind in dieser Phase zwischen Blutung und Eisprung verortet. Und da erleben viele Frauen eine zunehmende Öffnung in die Umgebung. Häufig entsteht mehr Leichtigkeit, mehr Tatenkraft, mehr Kontaktfreude, mehr Ideenreichtum und ein stärkeres Gefühl von Selbstverständlichkeit. Die Frau kann sich bei, wenn die Ressourcen halbwegs gut sind, leichter in Beziehung reinbewegen. Sie kann sich bewusster in bestimmte Bereiche rein anbieten, was gestalten, organisieren, initiieren, kommunizieren und sich selbst ein Stück weit auch besser relativieren. Und diese Selbstrelativierung ist nicht negativ gemeint. Sie beschreibt einfach eine notwendige Fähigkeit, von sich selbst abzusehen, weil genügend Kraft vorhanden ist. Und in dieser Phase fällt es vielen Frauen leichter, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, andere für andere Menschen mitzudenken, kleine Gesten der Fürsorge einzubringen, beruflich anders präsent zu sein oder soziale Räume zu öffnen und zu halten. Und gesellschaftlich ist genau diese Phase meist diejenige, in der Frauen am ehesten angenehm, leistungsfähig und funktionierend erscheinen. Die Frau wird dann als kontaktfreudiger, produktiver, zugewandter, belastbarer empfunden. Und sie entspricht damit stärker dem, was ein linear organisiertes System von ihr erwartet. Und das ist aber nur jetzt eine Seite des weiblichen Zyklus. Wenn sie zum Ideal jetzt erkoren wird, wird die zweite Zyklushälfte zwangsläufig als Problem erscheinen und dann wird alles, was nach dem Eisprung geschieht, als Abfall, Störung, Launhaftigkeit oder emotionale Schwierigkeit interpretiert und genau hier liegt eine zentrale Verkürzung und Verkennung von eigentlich einer ganz relevanten Kompetenz, die wir uns unbedingt angucken müssen, weil die zweite Zyklushälfte bringt als Grundqualität Differenzierung und das genaue Betrachten von Kernsubstanzen, Wahrheiten in Beziehung zu Tage. Und das ist eben das, was sich ganz grundlegend nach dem Eisprung verändert. Also aus der stärkeren Öffnung in die Umgebung wird zunehmend ein Bedürfnis nach Rückbindung an das eigene System. Die Frau nimmt jetzt deutlicher wahr, was sie selber braucht, was ihr fehlt, was sie belastet, was in Beziehung gerade nicht stimmig ist, welche Strukturen zu wenig Entwicklungsspielraum ermöglichen. Und diese Bewegung wird häufig missverstanden. Viele Frauen erleben in der zweiten Zyklushälfte Zweifel, Unzufriedenheit, Gereiztheit, Traurigkeit oder Wut und sie fragen sich, ob ihre Beziehung noch stimmt, ob ihr Beruf sie erfüllt, ob sie genug gesehen werden, ob sie zu viel tragen ob sie noch in der richtigen Lebensform stehen. Nicht selten kippt dabei die Selbstwahrnehmung. Also was wenige Tage zuvor noch leicht und stimmig erschien, wirkt plötzlich fragwürdig. Und der übliche Umgang damit besteht entweder darin, diese Wahrnehmung abzuwerten oder sie ungefiltert nach außen zu werfen. Und beides führt eigentlich nicht in den sinnvollen qualitativen Entfaltungsprozess. Die Abwertung lautet dann oft, ach, mit mir stimmt einfach was nicht, ich bin einfach so hormongesteuert, ich darf das einfach nicht ernst nehmen. Und die unreflektierte Entladung lautet, alles ist falsch, mein Partner ist schuld, mein Beruf ist scheiße, ich muss einfach jetzt alles abbrechen und weglaufen. Und eine reifere Perspektive würde aber erkennen, dass beide Wahrnehmungen wahr sind. Also die Beziehung kann tragfähig sein und zugleich Entwicklung brauchen. Der Beruf kann sinnvoll sein und zugleich an entscheidenden Stellen zu eng geworden sein. Ein Mensch kann geliebt werden und zugleich Verhaltensweisen zeigen, die nicht länger übergangen werden dürfen. Und die zweite Zyklushälfte bringt nicht einfach nur Verzerrung hervor, sie bringt häufig eine ganz relevante Wahrheit hervor, nämlich die Wahrheit dessen, was in Beziehung nicht ausreichend gesehen, nicht ausreichend genährt, nicht ausreichend verändert wurde. Und damit sehe ich PMS als absolut missverstandene Beziehungskompetenz. Damit ist nicht gemeint, dass jede prämenstruelle Beschwerde romantisiert werden sollte. Starke Schmerzen, depressive Einbrüche, massive Reizbarkeit oder schwere psychische Symptome brauchen ernsthaft Aufmerksamkeit und gegebenenfalls eben auch medizinische, therapeutische oder soziale Unterstützung. Also es wäre falsch, Leid einfach zur weiblichen Weisheit umzudeuten, und es ist absolut nicht das, was ich hier gerade tun möchte. Aber ebenso falsch ist es, alle Wahrnehmungen in der zweiten Zyklushälfte als bloße hormonelle Störung abzuwerten. Gerade da, wo Frauen zyklisch wiederkehrend, unzufrieden, traurig, wütend, erschöpft werden, lohnt sich eine ernsthafte Frage, was zeigt sich hier, was im übrigen Monat immer wieder übergangen werden kann? Viele Frauen halten in der ersten Zyklushälfte mehr aus, als ihnen gut tut und als auch dem System dienlich ist. Sie relativieren sich, sie tragen mit, sie organisieren, sie kompensieren, sie glätten, sie stabilisieren und sie tun das oft mit echter Liebe, mit Verantwortungsbewusstsein, mit Kompetenz. Und wenn die Kraft zur Selbstrelativierung abnimmt, wird sichtbar, was diese Kompensation halt tatsächlich auch kostet und wo sie Wachstum mindert. Und dann geht es scheinbar um die Socken auf dem Boden, um den nicht runtergeklappten Klodeckel, um die vergessene Nachricht, den unachtsamen Satz oder die nicht erledigte Aufgabe. Aber in der Tiefe geht es häufig um was Wichtigeres, mit mehr Tragweite, um fehlende Mitverantwortung, um mangelnde Reife, um nicht geteilte Sorge, zu wenig gesehen werden in spezifischen Beziehungen, in der eine Person dauerhaft mehr trägt als eine andere. Das kannst du jetzt in einem sehr kleinen Beziehungskonstrukt durchdenken, aber tatsächlich auch wirklich in große Strukturen übertragen, in berufliche Situationen, in sozialen Räumen, in politische Felder, also das ist quasi die Blaupause. Und ich finde, Selbstannahme ist die Grundvoraussetzung für Gestaltungsfähigkeit. Also der entscheidende Schritt besteht jetzt darin, diese Wahrnehmung nicht sofort zu bekämpfen. Frauen brauchen die Fähigkeit, sich in diesen Phasen zunächst erstmal selbst ernst zu nehmen. Und das bedeutet nicht, jede Emotion sofort auszuagieren. Es bedeutet, ihr grundsätzlich Würde zuzugestehen. Also eine Wut, eine Traurigkeit, eine Sehnsucht oder eine Unzufriedenheit ist nicht automatisch richtig in ihrer ersten Formulierung, aber sie ist auch nicht bedeutungslos. Sie zeigt, dass etwas im Beziehungssystem Aufmerksamkeit braucht. Wenn Frauen diese Wahrnehmung reflexhaft ablehnen, entstehen meist zwei problematische Dynamiken. Die erste Dynamik ist in der Regel Rückzug. Also Frauen neigen dazu, dann zu schweigen, zu mauern, innerlich unerreichbar zu werden. Und dadurch trennen sie andere Menschen von dem, was tatsächlich in ihnen geschieht. Und dieser Rückzug wirkt oft weniger aggressiv als Streit oder Cholerik irgendwie. Aggressivität, aber er kann genauso verletzend und beziehungszersetzend sein. Wer dauerhaft immer wieder nicht erreichbar ist, entzieht der Beziehung ganz real ihren Boden, ihre Möglichkeit zur Entwicklung. Und die zweite Dynamik ist unklare Entladung. Also dann wird gestritten, angeklagt oder abgewertet, ohne dass der eigentliche Kern wirklich gegriffen und benannt wird. Also man streitet dann, spricht über Oberflächlichkeiten, aber nicht über Bedürfnisse. Man verletzt, statt zu differenzieren. Man erzeugt Scherben, ohne die eigentliche Wahrheit in die gestaltbare Sprache auch dann zu bringen. Beide Dynamiken entstehen da, wo Selbstannahme fehlt. Erst wenn Frauen anerkennen, dass ihre Wahrnehmung immer eine Relevanz haben, können sie auch beginnen, diese Wahrnehmung zu klären. Dann wird aus diffuser Emotionalität eine Sprache und aus Sprache entsteht Haltung und aus Haltung kann Beziehungsgestaltung werden. Für mich ist Sprache wirklich ein Ausdruck gefasster Emotionalität und viele weibliche Erfahrungsbereiche sind historisch mehr als nur Scham besetzt. Menstruation, Geburt, Wochenbett, sexuelle Erfahrung, Fehlgeburt, Kinderwunsch, Mutterschaft, Überforderung, Wechseljahre und zyklische Emotionalität wurden über sehr, sehr lange Zeit entweder kategorisch beschwiegen, medizinisiert, moralisiert oder ins Private geschoben. Und dadurch fehlt Frauen eine klare Sprache für das, was sie erleben. Ohne Sprache bleibt Erfahrung diffus. Und was nicht benannt werden kann, kann dann auch schwer geteilt, reflektiert und bewusst gestaltet werden. Deshalb ist das Finden von Sprache kein nebensächlicher Schritt. Das greift nochmal auf das zurück, was ich vorhin so klar benannt habe. Diese Schritte, die wir bisher gegangen sind in Zyklus-Awareness, sind gut, weil sie verleihen Dingen ein Bewusstsein, einen Erfahrungsraum und eben auch Sprache. Und wir müssen aber weitergehen. Sprache ist Ausdruck einer inneren Haltung. Sie fasst Emotionalität, ohne sie zu unterdrücken. Sie macht Beziehung möglich, ohne sich auch dabei selbst zu verlieren. Und eine Frau, die sagen kann, ich merke in dieser Zyklusphase deutlicher dieses oder jenes, zum Beispiel, wo ich mich in unserer Beziehung allein verantwortlich fühle, eröffnet einen anderen Raum als eine Frau, die sagt, du machst nie was richtig, du bist immer nicht da. Eine Frau, die sagen kann, ich glaube, meine Wut zeigt mir gerade, dass ich mehr Mitverantwortung gebrauchen könnte, dass hier Strukturen festgefahren sind, spricht einfach anders als eine Frau, die sich für ihre Wut schämt oder sie ungefiltert gegen sich und andere richtet. Und diese Sprache entsteht nicht von allein, die muss geübt werden. Sie braucht Selbstbeobachtung, zyklische Reflexion und einen sicheren weiblichen Resonanzraum. Damit meine ich wirklich bewusst gestaltete Trainingsfelder, mit denen wir einfach nicht groß werden. Und eine der wichtigsten Bedingungsgruppen für weibliche Entfaltung ist ein tragfähiges soziales Feld unter Frauen. Nicht als Abgrenzung gegen Männer, sondern als Raum, in dem weibliche Erfahrung nicht ständig erklärt, verteidigt oder relativiert werden muss, sondern trainiert und wahrgenommen werden kann in einer wohlwollenden Umgebung. Viele Frauen haben gelernt, ihre schwierigen Phasen allein mit sich auszumachen. Gerade wenn es ihnen nicht gut geht, ziehen sie sich zurück. Sie wollen niemandem zur Last fallen, nicht zu viel sein, nicht stören, nicht dramatisch wirken. Und diese Bewegung ist verständlich, aber sie verstärkt das eigentliche Problem. Die Frau bleibt dann mit ihrer Wahrnehmung allein und beginnt sich noch stärker in Frage zu stellen. Ein weibliches Kollektiv kann hier eine andere Funktion übernehmen. Es hilft, zyklische Erfahrungen zu spiegeln, zu differenzieren und zu normalisieren. Es unterstützt Frauen darin, nicht vorschnell in Selbstablehnung zu gehen. Es hilft beim Finden von Ausdruck und Sprache, wo bisher nur Scham und Verwirrung war. Und dabei geht es nicht um so ein romantisiertes Frauenbild. Frauenkreise sind nicht immer automatisch heilsam. Und auch unter Frauen gibt es krasse Themen von Konkurrenz, Abwertung, Unsicherheit und Überforderung. Aber genau deshalb braucht es eben bewusste Räume, in denen eine andere Kultur geübt wird. Eine Kultur des ehrlichen Sichzeigens, des differenzierten Zuhörens und der gemeinsamen Verantwortlichkeit. Frauen brauchen nicht nur individuelle Selbstfürsorge, sie brauchen Beziehungsräume, in denen ihre Wahrnehmung reifen kann und Tragfähigkeit entwickelt wird, damit gemeinsam Dinge entwickelt werden können in ihrer Qualitätsentfaltung. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Zugang besteht darin, die weibliche, die zweite Zyklushälfte bewusst zu beobachten. Also ganz besonders die Zeit, in der Frauen tendenziell eher mehr auf Kriegsfuß mit sich selbst und der Welt sind, also etwa 10 bis 14 Tage vor der Blutung. Das kann Aufschluss darüber geben, welche Beziehungsthemen wiederkehrend sichtbar werden. Dafür kann es hilfreich sein, 3 bis 4 zentrale Beziehungsachsen aufzuschreiben, also zum Beispiel den Bereich der Partnerschaft, Kinder, Beruf, Eltern, enge Freundschaften, Wohnsituationen oder ein anderes wichtiges Feld, was dir einfällt. Und dann über mehrere Zyklen hinweg sich immer wieder notieren, was verändert sich in meiner Wahrnehmung, wo fühle ich immer wieder Unzufriedenheit? Wo fühle ich immer wieder Traurigkeit, Sehnsucht, Wut? Wo habe ich das Gefühl, mir selbst nicht genug Raum zu geben, aber auch von meinen Mitmenschen nicht gesehen zu sein? Wo sehne ich mich nach Reife, Verbindlichkeit, Unterstützung oder Klarheit? Welche Themen kehren immer wieder? Welche Oberflächenkonflikte verdecken tiefere Beziehungsbedürfnisse? Wichtig ist, diese Beobachtung nicht sofort als eine Handlungsanweisung zu verstehen. Nicht jede Wahrnehmung verlangt sofort Entscheidungen. Es geht erstmal nur damit, die Fähigkeit zu entwickeln, diese Wahrnehmung zu schulen und sie in ein großes, gesamtes Bild einzuweben, in diese Komplexität einzutauchen, dass mehrere Aspekte einer Beziehung sich genau darin zeigen können. Und dann erkennen wir eben ein Muster, was sich auch zeigt. Noch wertvoller wird die Reflexion, wenn sie mit vertrauten Frauen geteilt werden kann. Also nicht, um sich gegenseitig in Beschwerden zu bestätigen, sondern um gemeinsam zu klären, was ist hier wirklich gemeint? Was ist eigentlich nur Oberfläche? Und was braucht wirklich Veränderung in der Tiefe? Der entscheidende Unterschied liegt für mich darin, den Zyklus nicht nur als individuelles Managementproblem zu behandeln. Wenn Frauen lernen, dass sie einfach nur mehr Ruhe braucht, wann sie leistungsfähiger ist und wann sie emotional vorsichtiger sein sollte, bleibt der Fokus im Grunde wieder bei der Anpassung. Also sie optimiert sich innerhalb bestehender Strukturen. Ein tieferes Zyklusverständnis fragt dagegen, welche Strukturen sich durch die zyklische Wahrnehmung verändern müssten. Ja, dann wird der Zyklus nicht nur zur privaten Information, sondern zur Quelle von Verwandlung in große Strukturen rein. Also natürlich erst in kleinen Beziehungsfeldern, aber die wirken ja immer in große Strukturen rein. Das betrifft dann Partnerschaften, Familien, Arbeitsfelder und gesellschaftliche Strukturen. Frauen erkennen zyklisch sehr genau, wo Verantwortung ungleich verteilt ist, wo Beziehungen unreif bleiben, wo Entwicklung blockiert ist, die dringend notwendig wäre für Qualität für alle Beteiligten, wo Fürsorge nur einseitig geleistet wird und wo Systeme von weiblicher Kompensation leben, ohne diese wirklich anzuerkennen. Und diese Wahrnehmung ist zwar unfassbar unbequem, aber gerade deshalb ist sie so wertvoll. Eine Gesellschaft, die zyklische weibliche Wahrnehmung nur beruhigen, therapieren und beurlauben will, verliert einen wichtigen Korrekturmechanismus. Das geht nicht darum, Frauen während der Blutung freundlich zu schonen, damit sie danach dann wieder gut funktionieren und sich eingliedern können. Es geht darum, die spezifische Kompetenz der verschiedenen weiblichen Phasen wirklich zu verstehen und in soziale, berufliche und partnerschaftliche Wirklichkeiten zu integrieren und sie wirksam sich entfalten lassen zu können. Die zyklische Kompetenz der Frau ist nicht nur für das individuelle Wohlbefinden relevant. Sie hat wirklich gesellschaftliche Bedeutung in einem ganz, ganz großen Rahmen. Wir leben in einer Zeit, in der ganz viele Strukturen erschöpft sind. Politische Strukturen, Gesundheitssysteme, soziale Berufe, Familienmodelle, Arbeitswelten, Bildungsräume und ökologische Grundlagen. Und viele dieser Systeme leiden darunter, dass sie Veränderungsbedarf erst viel zu spät erkennen oder zu lange kompensieren. Sie funktionieren weiter und weiter und weiter, obwohl Beziehungsgrundlagen längst beschädigt sind. Und Frauen besitzen durch ihre zyklische Organisation eine ganz besondere Fähigkeit, solche Spannung auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen. Nicht, weil Frauen moralisch besser wären, sondern weil ihr Körper, ihre Emotionalität sie regelmäßig durch Phasen führt, in denen Beziehungen nicht nur bestätigt, sondern auch geprüft werden muss. Und diese Prüfung ist kein Mangel, sondern eine ganz relevante soziale Ressource. Weil Frauen aber gelernt haben, diese Wahrnehmung in erster Linie zu beschämen, zu unterdrücken und als private Laune abzutun, fehlt da eine Stimme, wo sie wirklich notwendig wäre, fehlt eine Kraft, um dem dann auch wirklich dem in Taten Ausdruck zu verleihen. Und dann bleiben gesellschaftliche Räume männlich linear organisiert. Weitermachen, durchhalten, optimieren, skalieren, kontrollieren. Die zyklische Frage dagegen lautet, was trägt wirklich? Was ist erschöpft? Wo muss vergehen, damit Neues entstehen kann? Ja, wo braucht es gesunden Wandel? Nicht nur permanentes Wachstum, sondern Wandel. Welche Beziehung brauchen welche Qualitäten, damit sie lebendig bleiben können? Und diese Fragen sind nicht weich, die sind anspruchsvoll. Sie verlangen Mut, Differenzierung, sie brauchen Haltung und sie brauchen Verantwortungsbewusstsein. Und ich möchte damit kein Männerbashing betreiben, sondern komplementäres Denken anregen. Diese Perspektive darf nicht als Abwertung des Männlichen verstanden werden. Es geht nicht darum, Männer für weibliches Leid verantwortlich zu machen oder Weiblichkeit moralisch über Männlichkeit zu stellen. Diese Art von Denkstruktur würde im Grunde nur wieder neue Einseitigkeiten erzeugen. Notwendig ist ein komplementäres Verständnis. Männliche und weibliche Qualitäten sind nicht als starre Rollenbilder verständlich, sondern als unterschiedliche Weisen, Stabilität, Beziehung, Richtung und Wandlung und Verantwortung zu organisieren. Und beide sind notwendig. Beide können unreif, überformt und missbraucht werden. Und beide brauchen einander als Korrektiv. Das Problem entsteht immer da, wo eine Qualität zur Norm wird und die andere sich dann daran messen lernen muss. Wenn linearer Fortschritt, dauerhafte Verfügbarkeit und gleichbleibende Leistungsfähigkeit als ganz allgemeiner Maßstab gilt, erscheint Zyklik zwangsläufig als Störung. Wenn hingegen Zyklik als reine Ordnung verstanden wird, kann sie nicht nur Frauen entlasten, sondern ja auch Männer, Familien und Institutionen aus einem völlig destruktiven Funktionsmuster befreien. Für mich bedeutet weibliche Zyklik wirklich ein Weg in eine notwendige Reife. Und im Kern führt diese Betrachtung zu einem anderen Verständnis von Reife, weil Reife bedeutet nicht, keine Konflikte mehr zu haben, keine Wut mehr zu spüren, immer gleichmütig zu sein oder sich durch nichts mehr berühren zu lassen. So eine Vorstellung von Gleichmut ist häufig nur eine verfeinerte Form von ultimativer Selbstablehnung und Abgrenzung und Abtrennung. Reife bedeutet, fühlen zu können, ohne sofort damit agieren zu müssen, ohne zerstörerisch zu wirken. Reife bedeutet, wahrnehmen zu können, ohne sich selbst abzulehnen. Reife bedeutet, Konflikte nicht als Beziehungsversagen, sondern als großartigen Ausdruck, als Hinweis auf notwendige Bewegung und Klärung zu verstehen. Reife bedeutet, unterscheiden zu lernen zwischen Oberfläche und Kern, zwischen Momentaufnahme und Gesamtbild, zwischen Konstitution und Verantwortung im Hier und Jetzt. Reife bedeutet, die eigene zyklische Wahrheit in eine Sprache zu bringen und die Beziehung nicht abbrechen zu lassen, sondern Entwicklung wirklich zu ermöglichen. Und gerade darin liegt die tiefere Kraft weiblicher Zyklik. Sie führt die Frau Monat für Monat durch diese Rhythmen von Verbindung und Trennung, Öffnung und Rückzug, Angebot und Prüfung, Werden und Vergehen. Und wenn dieser Rhythmus bewusst ergriffen wird, kann er zu einer Schule und einer Qualitätsentfaltung von Beziehung werden. Der weibliche Zyklus ist damit niemals nur ein körperlicher Vorgang. Er ist ein grundlegender Rhythmus, der zeigt, dass Lebendigkeit nicht linear verläuft, sondern eben in Wandlungen geschieht. Er macht sichtbar, dass Verbindung und Trennung gleichermaßen notwendig sind. Er lehrt, dass Beziehung nicht nur gehalten, sondern auch geprüft, erneuert und verändert werden muss, immer in alle Bereiche hinein. Solange Frauen ihre zyklische Wahrnehmung als Schwäche deuten, verlieren sie einen wesentlichen Teil ihrer Identität und ihrer Gestaltungskraft. Solange Gesellschaften weibliche Zyklik nur als Ausnahme vom Normalbetrieb behandeln, bleibt eine zentrale Kompetenz ungenutzt. Und diese Kompetenz fehlt massiv in allen sozialen Räumen. Ursprung meint daher nicht nur biologische Fruchtbarkeit. Ursprung meint die Fähigkeit von Frauen, Beziehungen immer wieder an ihren lebendigen Grund zurückzuführen und ihn in der Tiefe zu transformieren. Frauen tragen durch ihre Zyklik eine besondere Fähigkeit in sich zu erkennen, wo Leben erhaltensfähig ist, weiterfließen kann und wo Wandlung wirklich notwendig ist. Und diese Fähigkeit braucht Bewusstsein, Ausdruck, Übung und Räume, in denen sie nicht schambehaftet ist, sondern ernst genommen wird. Weil hier liegt eine der wichtigsten Kompetenzen darin, nicht, dass Frauen alles besser aushalten können, sondern rechtzeitig zu spüren, was nicht länger ausgehalten werden darf und wirklich in Wandlung kommen muss. Wenn du jetzt beim Hören merkst, dass diese Folge in dir was aufmacht, was du nicht länger nur privat mit dir rumtragen möchtest, dann kann mein 6-wöchiges Online-Training Ursprung ein sehr stimmiger nächster Schritt für dich sein. Nicht, weil mit dir was nicht stimmt, weil wir dich optimieren müssen, weil du repariert werden müsstest, sondern weil die gestalterische Fähigkeit von jeder Frau unbedingt gebraucht wird, weil du wahrscheinlich fühlst, dass du dich nach einer präzisen Sprache, nach einer tiefen Einordnung und nach einer Gestaltungskraft sehnst, die nicht nur für dich und deine Beziehung relevant ist, sondern wirklich gesellschaftlich dringend benötigt wird. Ursprung beginnt am 27. Juni, geht für 6 Wochen und den Frühbucherpreis von 390 Euro bekommst du noch bis zum 27. Mai. Danach beträgt der reguläre Preis 490 Euro. Wenn du gerade in finanziellen Schwierigkeiten bist, melde dich gerne bei mir. Wir finden ganz sicher eine Möglichkeit für eine Ratenzahlung. Da ich den Kurs wirklich live begleite mit regelmäßigen Calls, habe ich die Platzzahl begrenzt, um wirklich gut das ganze Feld begleiten zu können. Weitere Infos findest du natürlich auf meiner Webseite. Ich hoffe sehr, dass ich dich mit dieser Folge wieder irgendwie berühren und bewegen konnte, dir dieses Feld erreichbar machen konnte. Und freue mich immer über Feedback zu den Podcast-Folgen, zu dem, was dich bewegt, zu Themen, Ideen und Wünschen. Und lade dich hiermit auch nochmal ganz herzlich ein zum Frauenfestival, das ja am 6. und 7. Juni in Neustrelitz stattfinden wird. Und es gibt noch ein paar letzte Tickets. Wenn du dabei sein möchtest, dann fühl dich ganz herzlich eingeladen. Bis zum nächsten Mal.
Feuerfang, der philosophische Frauenpodcast von und mit Moria Heckel.